Hi, ich bin der Jürgen. Das ist meine Schmerzenssache und ich habe es euch ja schon angekündigt. Wir sind in einem neuen Studio, das werdet ihr jetzt öfter sehen. Da werde ich sicherlich bei Zeiten auch nochmal mehr dazu erzählen. Aber heute habe ich einen Gast und das freut mich ganz besonders. Willkommen, Jan. Schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, mal wieder in Nürnberg zu sein.
Jan Liebhold. Ich weiß gar nicht, wie ich dich vorstellen soll. Als Podcaster, als Autor, als Philosoph, als Ex-Agenturchef, was ist dir denn gerade das Wichtigste?
Na, eigentlich finde ich es ja cool, dass es so facettenreich ist, mein Leben. Das war so ein bisschen das Ziel auch, dass ich verstehe das so als einen Roadtrip. Mal schauen, was einem vor die Füße fällt. Und das war so der Podcast, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Dann kam dazu halt eben eine Anfrage vom Verlag. Also insofern, ich verstehe mich auch nicht als Autor, okay, eher als Podcaster, der aber sowas wie dieses Buch finde ich auch ein schönes Experiment einfach.
Ist cool. Also steht auch noch aus. Habe ich auch noch auf der To-Do-Liste stehen. Autor werden, Buch zum Podcast. Großes Vorbild. Freut mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst. Und das Thema, glaube ich, können wir uns jetzt direkt erarbeiten, gleich mit der ersten Frage. Wie hast du dich gefühlt, als dein Herz stehen geblieben ist? Also an was kannst du dich erinnern?
Das ist das Abgefahrene, dass ich mich leider an überhaupt nichts erinnern kann. Im Sinn von das große Weiße, was ich da am Ende des Tunnels gesehen habe oder das Leben, was an mir vorbeigezogen wäre, dass ich meiner Mutter wieder begegnet wäre, das ist leider alles nicht der Fall.
Okay.
Also deine Zuhörer und jetzt ja auch Zuschauer. Hast du
drei weitere Fragen beantwortet? Mist.
Okay, aber also ich roll es nochmal auf, um das nochmal so einzuordnen. Also ich hatte einen Herzstillstand, deswegen eben, ich war schon 5 bis 6 Minuten, man weiß es nicht genau, tot. Also bin von jetzt auf gleich bei einem Spaziergang mit meiner Frau tot umgefallen, nach hinten umgekippt und das war's. Hatte aber das Riesenglück, dass eben da ein Jogger vorbeikam, der genau wusste, wie man reanimiert, wo man am schnellsten so einen Defibrillator herbekommt. Ja, und dann haben die mich eben nach irgendwas zwischen 4 und 6 Minuten mit 3 Stromstößen wieder zurückgeholt ins Leben. Das war natürlich ein krass einschneidendes Erlebnis, kann man sich vorstellen. Also erstmal das Medizinische dabei. Ich glaube, das ist in eurem Podcast ja ein großes Thema. Wenn man sich vorher halt, also ich war einer von den Typen, die sich halt für völlig unangreifbar gefühlt haben, hatte bis dahin halt keinerlei gesundheitliche Probleme und dann gleich von jetzt auf gleich so ein massives Problem, Herzstillstand, das ist natürlich heftig. Aber auch, und das war das Coole an der ganzen, oder viele coole Sachen, die sich daraus ergeben haben, im Nachhinein oft ist ja so, dass man so eine Katastrophe, so ein krasser Einschnitt, dann auch viel bewegt in einem selber, aber so auch um einen rum. Und diese Erkenntnis, dass das Leben von jetzt auf gleich zu Ende sein kann, die haben mir halt mein Leben komplett auf den Kopf gestellt, weil ich seitdem eben ganz neue Prioritäten setze. Mein Anspruch ist, deutlich mehr zu tun, als nur zu arbeiten und Besitz anzuhäufen oder so. Also
ja,
das hat mich das gelehrt sozusagen.
Da gehen wir gleich im Detail noch rein. Mich würde noch ein bisschen so die Vorgeschichte vielleicht auch interessieren. Wie alt warst du da? Gab es irgendwie eine medizinische Vorgeschichte? Wenn du sagst, du hast dich für unangreifbar gehalten, das ist, glaube ich, sowas, das wohnt uns allen so ein Stück weit inne, wenn man noch keine Erfahrungen in der Richtung zumindest hat. Wie kam es dazu? Gab es irgendwelche Anzeichen?
Ja, im Nachhinein, also sagen wir so, ich war 48 und eben so, ja, beruflich stark engagiert, verheiratet, 2 Kinder, also eigentlich so ein normaler Business-Lebenslauf, würde ich sagen. Und eigentlich gute Konstitution hätte. Man war auch 2, 3 Jahre vorher bei so einem großen kardiologischen Check-up. Also ich habe schon so diese präventiven Maßnahmen, Vorsorgegeschichten, ob jetzt alles, aber zumindest habe ich mir Mühe gegeben. Und da hieß es, Sie sind bumper gesund, Herr Liebhold, alles easy. Jetzt im Nachhinein sicher ein bisschen komisch, weil das waren Ablagerungen in meinen Arterien, die ich durch, also ich habe eine genetische Prädisposition, die da leider, also es hat jeder 300. Mann, damit ihr es gehört habt, Lipoprotein klein A nennt sich das. Wenn einer von den Zuhörern oder Zuschauern jetzt den nächsten Bluttest macht, beim großen Bluttest sollte man das mit ankreuzen, wird nicht standardmäßig mit geprüft. Und dann kann einem sowas eben passieren. Da gibt es dann Ablagerungen in der Arterie und die lösen sich zum Beispiel, die These ist, weil ich es war ein sehr kalter Tag, vom Warmen ins Kalte gegangen bin, dann hat sich dieser Plug hat sich dann gelöst. Aber um deine Frage noch konkret zu beantworten, ich hatte einmal bei einem Pitch, also ich war eben in einer Agentur, per Social Media Agentur, so Kommunikationsberatung, und da hatten wir einen großen, wichtigen Pitch. Ich habe damals viel zu viel Red Bull getrunken und dann noch einen doppelten Espresso, damit man auch wirklich on fire ist, ja. Und da habe ich tatsächlich mal so einen, also den Pitch haben wir deswegen leider auch verstolpert. Da wurde mir halt total schwummrig. Das war, ja, schon oder schwindelig. Und ich habe eben gedacht, Mist, jetzt kriege ich ein Herzkasper, passt irgendwas nicht. Es war wahrscheinlich
Kreislauf dann,
so,
ne?
Genau, eine Mischung aus Aufregung und Red Bull. Aber das war das Einzige. Also da habe ich schon das erste Mal so gemerkt, okay, völlig unangreifbar, völlig unbesiegbar bist du nicht. Das war natürlich auch keine schöne Erfahrung. Das Team, wir haben da hart für gearbeitet, für diesen Pitch. Und weil ich dann da geschwächelt habe, das war halt einfach, macht beim Kunden jetzt nicht so einen tollen Eindruck, wenn du dich mal setzen musst, wenn du gerade ansetzt zur Präsentation. Naja, also das war so ein erster leichtes Warnsignal, aber ansonsten, nee, habe ich nichts in der Richtung verspürt, aber musste vielleicht auch so sein.
Ja, was hast du, weißt du das noch, was du über den Tod gedacht hast vorher? So was?
Ja, absolut. Das ist ja das Abgefahrene. Ich habe mich eigentlich praktisch nicht damit beschäftigt. Ah, nee, falsch. Also meine Mutter ist vor 10 Jahren gestorben, also 2014, also 11 Jahre jetzt schon. Und das war für mich, da hat mich der Tod das erste Mal so überschwemmt. Habe ich auch so eine gewisse, also diese, nicht unbeschwert ist der falsche Begriff, aber da habe ich dieses totale Gefühl von mir kann keiner was. Das habe ich da schon verloren, weil ich da eben einfach gemerkt habe, ich konnte sie zum Glück begleiten auch und habe das hautnah miterlebt, diesen Moment des Todes, den ich auch jetzt damals auch nicht als schlimm, es war auch eine Erlösung in gewisser Weise, aber so, da war mir klar, das kommt irgendwie auf einen zu, hatte ich da aber erst gerafft. Und trotzdem habe ich es für mich nicht so richtig angenommen. Das war halt was, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt dann die nächsten 30, 40 Jahre, dann kann man sich ja immer noch damit beschäftigen. Aber die rechtzeitige Beschäftigung, sich darüber klar zu werden, dass man ein endliches Wesen ist, dass es vielleicht auch, dass auch nichts Schlimmes ist, dass es zum Spiel dazugehört oder zu dem Paket, was wir eingekauft, Mensch, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das finde ich jetzt im Nachhinein, ist es auch eine Art Verdrängung. Also hätte ich gerne, das würde ich, oder was heißt, ich bereue da nichts, ne? Aber also ich finde es wichtig, dass man sich damit beschäftigt oder dass man das für sich mit verinnerlicht hat, diese Endlichkeit, weil man dann auch anders mit der Gegenwart umgehen kann.
Na, gerade wenn so jemand in der Familie stirbt, dann ist man ja auch mit der administrativen Seite des Todes so ganz, ganz arg eingespannt, was ein Stück weit gut ist, ne? Weil man dann erstmal noch eine Weile funktioniert und alles organisiert und den Nachlass und das alles und so dieses, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich, diese Erkenntnis, also so war meine Erfahrung damals, als mein Vater gestorben ist, die kam erst viel, viel später. Und dann noch die Ableitung davon, okay, hat das wirklich vielleicht auch auf mein Leben und das Ende meines Lebens irgendwie was zu bedeuten?
Ja. Ja,
bei meinem Vater war es damals Krebs, ist auch so ein Ding, ja, wenn das in der Familie ist, muss ich das als Chance zumindest auf dem Schirm haben, aber das kam viel, viel später.
Also bei meiner Mutter war es eben auch Krebs. Also haben wir beide wahrscheinlich auch dafür schon mal eine gewisse Prädisposition. Darüber muss man sich auch so ein bisschen klar werden. Aber ich sehe es noch eine Dimension weiter, dass ich sagen würde, man muss sich darüber im Klaren sein. Also ich habe das so gedacht, und vielleicht erwischt es einen ja nicht, vielleicht hat man ja ein Leben, wo überhaupt nichts passiert und so. Und das sehe ich heute komplett anders. Also ich finde, man muss sich darüber im Klaren sein, niemand bleibt verschont. Jeden erwischt es irgendwann. Es wird Katastrophen, kleine, große, seien es Krankheiten, wirtschaftliche Probleme, jetzt Kriege. Ne? Also und das gehört zum Leben dazu. Du musst dich mental darauf vorbereiten, dass sowas passieren kann. Und nicht krampfhaft versuchen, irgendwie durchzukommen ohne irgendwas. Also meine Sichtweise ist eher, man muss sich ja eben mental darauf vorbereiten, dass dir halt hin und wieder irgendwas richtig schief läuft oder du ernste Probleme im Leben haben wirst.
Naja, so Kopf ins Sand stecken ist irgendwie sowas ganz Menschliches, gerade heutzutage, finde ich, habe ich auch, merke ich den Impuls oft. Dann einfach Decke über den Kopf und ausblenden. Was ist das Erste, woran du dich dann wieder erinnerst? Wenn du sagst, du hast eigentlich keinen, da war kein Licht, da war kein Tunnel, da war kein Film deines Lebens. Was war das Erste, was da war?
Ja, also ich war eben 12 Stunden ungefähr ohne Bewusstsein. Also das heißt, bekam dann, nachdem das alles wirklich bilderbuchmäßig oder wie sagt man, fachbuchmäßig verlaufen ist, diese Rettung letztlich, wo ich auch wirklich sagen muss, ich bin begeistert von dem, wie das in Deutschland funktioniert. Also da hatte ich halt auch Glück in München, dass da direkt ums Eck Großhadern die perfekte Klinik war mit einer neuen kardiologischen Intensivstation, wo ich dann halt gelandet bin. Und da halt eigentlich eine tolle medizinische Versorgung hatte. In der Not-OP haben die mir einen Stand eingesetzt. Und danach ist das eigentlich, wenn du es eben überlebst, also 60.000 Mal passiert es jedes Jahr, so ein Herzstillstand in Deutschland. Nur 10% überleben es und von den 10% auch nur ein überschaubarer Teil, der es ohne bleibende Schäden übersteht. Also hatte ich wirklich mega Glück und ja, dann bin ich eben in dieser, wo die ersten Erinnerungen zurückkamen, das ist dann diese kardiologische Intensivstation, auf der ich da gelandet bin. Und das ist halt so Blitzlichter, die da so auftauchen. Also ich habe da schon, ja, für diese 12 Stunden logischerweise und auch die 2 Stunden vorher, als wir losgelaufen sind oder so, das weiß ich auch alles nicht. Und als ich dann wieder zu mir kam, so ganz langsam, dann war das halt, und das glaube ich, deswegen habe ich das auch ohne Trauma überstanden oder zumindest soweit ich es beurteilen kann, war, dass mir die Leute halt ständig gesagt haben, Mensch, was sie für ein Glück hatten, ein echter Glückskeks erlieb halt, dass man das halt ganz selten hat, dass da die Leute hemmungslos sofort anfangen mit der Herzmassage, dass die es überhaupt überreißen, dass das jetzt was Schlimmeres ist, dass es nie irgendein Schwächeanfall oder so ist, ne? Und da hat eben meine Frau hat da ja eben auch genau richtig reagiert, zusammen mit dem Sigi, der da eben vorbeigejoggt ist. Das hat man mir halt sehr eindringlich gesagt, wie glücklich ich mich schätzen kann, dass ich das so überlebt habe eben. Es war trotzdem ja erstmal nicht klar, hat es trotzdem vielleicht irgendwelche Hirnschädigungen, weil man weiß ja nicht genau, keiner hat genau gestoppt, wie lange hat da die Sauerstoffversorgung nicht funktioniert. Das hat dann noch schon so 1-2 Tage gedauert, bis dann klar war, also auch vor allem meiner Frau, die dann natürlich da auch dabei war und der die Ärzte auch nicht sagen konnten, das wird alles 100%ig wieder, das sieht man jetzt schon, sondern das heißt dann eben, du musst die nächsten 48 Stunden nach so einem Vorfall, hängt da alles am seidenen Faden, sowohl ob diese Reanimation jetzt stabil ist, ja, als auch sind da vielleicht doch irgendwelche Schäden geblieben. Und soweit ich das beurteilen kann, würde ich sagen, habe ich da auch Glück gehabt, William. Ja.
Aber wann kam so die Realisierung? Also ich meine, ja, das sagt dann jeder, wenn du aufwachst und du hast aber Glück gehabt, aber das dauert ja, bis du das verstehst, was das überhaupt bedeutet oder was da genau passiert ist. Ja. War das dann oder war das so ein schleichender Prozess? Weil ich meine, gut, wenn man in so einem Dämmerzustand dann irgendwie aufwacht, da gibt es nicht den einen Moment, ne, wo es plötzlich Klick macht.
Nee, ich würde es festmachen an meiner Reha. Da hatte ich riesen auch nochmal echtes Glück. Das war ein entscheidender Faktor, finde ich, dass ich da was Positives draus machen konnte, war, dass ich in einer sehr guten Reha, das war ein Lauterbacher Mühle an Osterseen, so eine kardiologische Spezialreha-Klinik. Und da waren halt, also erstens waren die einfach super aufgestellt mit tollen Psychologen, Kardiologen, Meditation war ein wichtiges Thema und halt einfach auch so übers Leben sprechen und drüber nachdenken, weil da halt ganz viele, ja, auch so Manager-Typen oder halt einfach so Leute zwischen eben 45 und 75 waren, die sich bis dahin für unersetzbar gehalten haben und unverletzbar gehalten haben und die da jetzt halt einen richtigen Schlag vor
und dann so eine Vollbremsung bekommen haben. Machen mussten. Okay.
Und ich weiß nicht, ob die das forcieren oder ob ich einfach da halt so mal, ich hatte kein Handy dabei, ich hatte nichts dabei und einfach die Gelegenheit, über mich nachzudenken. Ich war zurückgeworfen auf mich selbst. Das hatte ich vorher, nach dem Studium habe ich einfach 21 Jahre durchgearbeitet und habe jetzt über so ja grundlegende Lebensfragen, ehrlich gesagt, nicht so groß reflektiert. Ich war zufrieden, wie es gelaufen ist. War ja auch cool alles. Aber so, wie geht's jetzt weiter? Oder will man das für immer so haben? Ich hatte halt eher immer so das Gefühl, ich muss durchhalten im Job und da irgendwas aufbauen. Und das dann, ja, bis zur Rente oder keine Ahnung, das hatte ich überhaupt nicht klar für mich. Und die 3 Wochen, wo ich in einer tollen Landschaft mit coolen Menschen, mit coolen Therapeuten eben auch und Medizinern da einfach mal fundiert drüber nachdenken konnte. Ja, ist eigentlich schade, dass man so einen harten Einschlag braucht, um das mal zu tun. Aber das würde ich jetzt sagen, hätte ich mal 3 Jahre früher oder vielleicht 5 Jahre früher ohne so einen harten Einschlag machen sollen. Aber das war für mich so ein Aha-Erlebnis oder ja, Erwachungserlebnis ist zu viel gesagt, aber ein Aha-Erlebnis immerhin, wo ich sagen würde, das war so der einschneidende Punkt in dieser gesamten Geschichte, dass man das als Chance begreift, da nochmal innezuhalten und sein Leben nochmal ein bisschen anders aufzuziehen.
Glaubst du, dass das bei den anderen, die da waren, also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, du beschreibst da ganz viele so Manager-Typen, die auch so einen Schuss vor den Bug bekommen haben. Glaubst du, dass das bei denen genauso war oder hast du da was mitbekommen?
Also es gibt so ein paar Beispiele, die dann da dann auch teilweise Vorträge halten und so, die was Ähnliches beschreiben, also dass das für sie schon, und das ist halt, natürlich trifft das halt auch genau auf so eine Altersphase, mal so um die 50, glaube ich, das ist schon genau der Moment, wo man sich auch nochmal ein paar grundlegende Fragen stellt und vielleicht eben auch mal die Zeit hat oder eben externe Anlässe geben den Anstoß dazu. Also, aber es gab trotzdem, würde ich sagen, für 80% der Leute ging es eher darum, möglichst schnell, möglichst wieder in die alte Form zu kommen und nahtlos
anknüpfen zu können. Das wäre jetzt meine Vermutung gewesen, ja.
Ja, ist wohl so, finde ich auch nachvollziehbar oder auch okay, aber ehrlich gesagt war es halt auch ein bisschen so, ich war da einer der Jüngsten, die da rumhingen, für mich war es auch das irgendwie cool, dass man gesehen hat, dass man so früh eben noch die Möglichkeit, weil wenn dir sowas mit, sag mal, 65 passiert oder 70, dann kannst du gerade in deinen letzten vielleicht 10 Jahren noch einen anderen Spin geben im Leben, aber ich fand es eigentlich gut, dass ich da, also wenn das was Gutes hatte, dann das, dass man so früh oder so mitten im Leben die Chance hat, nochmal so über Prioritäten nachzudenken.
Dann kommt wahrscheinlich mehr so Bedauern dazu, ne? dass man eben, du sagst ja jetzt schon, das hättest du früher auch genommen, diesen Impuls, aber dann ist das wahrscheinlich noch extremer.
Ja, wobei da würde ich auch wieder, also für mich zumindest, ich kann es jetzt nicht für andere sagen, aber ich finde, da muss man auch aufpassen, dass man nicht so, ich meine, es ist, wie es ist, ne? Und das Leben vorher war ja alles andere als doof. Also ich war ja hochzufrieden, wie es war grundsätzlich, aber halt vielleicht zu wenig reflektiert ein bisschen zu einseitig auf Beruf oder Materielles oder so, also jetzt würde ich sagen, im Außen gelebt und habe so dabei ein Ticken vielleicht das Innen vergessen oder vernachlässigt.
Okay. Also du warst Agenturchef, voll im Berufsleben, Familie, Kinder, so was genau hast du ganz, ganz konkret dann geändert?
Also ich würde sagen, fast alles. Auch relativ, also dieser Entschluss, der ist direkt da in dieser Reha gefallen, dass ich so nicht weiter, also nicht, wie gesagt, ich möchte es nochmal betonen, dass dann niemand denkt, ich war nicht total unzufrieden, sondern ich habe das als eine Chance gesehen, die ich ergreifen wollte, einfach nochmal was komplett anderes zu machen. Also ich habe halt so, das Glück war auch schon so ein bisschen Substanz aufgebaut. Also das heißt, man hätte natürlich, um sich ganz sicher zu fühlen, hätte es natürlich finanziell noch mehr gebraucht oder so. Aber genau das war ja auch die Erkenntnis, wann ist es denn genug oder wann kann man völlig sorgenfrei irgendwie leben? Und ich wollte ja nicht aufhören zu arbeiten, sondern ich wollte halt nur nicht so einseitig mehr. So, ich hatte halt wirklich so einen Job, Agentur, weißt du ja, glaube ich, auch. Das ist was, da kannst du nicht so auf Halbgas fahren. Da musst du schon voll rein. Und das wollte ich irgendwie so aufstellen, dass es da noch mehr geben kann als eben nur Arbeit. Und dafür habe ich eben dann, oder deswegen habe ich mich entschieden, meine Anteile an der Agentur zu verkaufen, um da eben dann nochmal so ein bisschen mehr das Thema Reisen, also so ein paar Themen, die ich mir immer aufheben wollte für, ich fahre mal nach Nepal, wenn ich so 60 bin, sowas wollte ich umgehend machen, eine Fahrradtour in Japan war was, wovon ich schon immer geträumt habe. Das war mir aber auch nicht klar, will ich jetzt irgendwie Globetrotter werden? Ich habe eben noch 2 Söhne, die noch schulpflichtig sind. Es war also klar, so ganz einfach wird es jetzt nicht gehen, dass wir jetzt so total losgelöst irgendwie Globetrotter-mäßig unterwegs sind, zumal es dann 21 auch noch Corona-Beschränkungen gab und so. Aber es war mir eben klar, ich will mir 2 bis 3 Jahre gönnen, wo ich mich einfach mal neu orientiere, wo ich so durchs Leben gehe, so wie du es jetzt vorhin ja auch im Intro beschrieben hast, mein Leben als Mosaik begreifen, als Roadtrip, wo man mal schaut, okay, ich Podcast finde ich cool, also probiere ich mal einen Podcast aus, mal schauen, was sich daraus ergibt. Dann sowas ja wie ein Buch hatte ich jetzt nicht vor, aber sowas finde ich eben dann schön, wenn sich's eben ergibt. Und genauso eben, wenn jetzt dann so, dass wir beide heute hier sitzen, finde ich eben auch eine coole Entwicklung, die ich jetzt, wenn ich so in meinem Muster geblieben wäre, auch nicht gehabt hätte eben.
Wäre das auch nicht passiert, ja. Was denkst du heute über den Tod und über das Leben? Das ist vielleicht eine große Frage, aber.
Aber sagen wir so, ich denke auf jeden Fall sehr viel drüber nach oder sehr viel mehr drüber nach, also sowohl über das Leben als auch den Tod. Ich finde, dass es eben sehr stark zusammengehört, alles beide. Ich habe mich ja eben auch mit dem Thema Philosophie so ein bisschen beschäftigt und da für mich eben versucht, das Leben als, also zu versuchen, dass man so ein gutes Leben, gelingendes Leben, das meine ich jetzt auch nicht werten, dass das eine besser ist als das andere, aber so, dass man das Gefühl hat, ein stimmiges Leben zu führen. Das ist mein Ziel eigentlich, ja. Also, dass man das Gefühl hat, man selbst als Mensch authentisch zu leben, also sich nicht mehr zu verstellen für irgendwelche, was ich in einem Pitch,
ja,
dann als der harte Businesshund rüberzukommen, der man vielleicht gar nicht ist oder krasser Dynamiker oder wie auch immer, sondern einfach authentisch durchs Leben zu gehen, unverstellt und aber auch eben darüber nachzudenken, also im Sinn von Selbsterkenntnis, was sind denn die Themen, die mir wichtig sind? Wo habe ich denn das Gefühl, dass ich Selbstwirksamkeit verspüre? Und wenn man das eben für sich klarer hat, dann sein Leben auch so aufzustellen, dass man da eben innerhalb dieser Leitplanken, die man für sich definiert hat, stimmig und authentisch leben kann. Und dazu gehört halt eben auch, dass man den Tod akzeptiert, dass man auch vielleicht eine gewisse Angst vor dem Tod akzeptiert oder mein Podcast-Kollege der Albert sagt auch immer, es ist wichtig, die Tod vor dem Angst auch zu überwinden. Das ist mir jetzt nicht gelungen. Also ich empfinde mein Leben jetzt als eine Art Nachspiel. Also ich bin sozusagen eine Art Zugabe, ne? Also ich war vor 2 Tagen auf dem Air-Konzert in München, auf dem Tollwood. Und da waren eigentlich so die besten Stücke waren so bei den Zugaben. Und ein bisschen so sehe ich mein Leben ehrlich gesagt auch. Mir wurde das geschenkt und das will ich halt jetzt auch nicht verdaddeln. Ja? Also wenn du halt so ein Glück mal hattest, dann ist es halt, wäre es jetzt bescheuert, wenn ich jetzt einfach so weitermachen würde wie bisher und halt einfach, was aber nicht heißt, mein Leben besteht natürlich trotzdem auch zu 60-70% aus Routinen und ich arbeite ja auch noch, mache Projekte und so. Ganz klar, das geht nicht nur von Highlight zu Highlight und von Sinnerfahrung zu Selbsterfahrung. Ne? So ist es nicht.
Ja.
Aber es ist deutlich angereichert von solchen Überlegungen und auch neuen Elementen, die ich vorher eben so nicht hatte, die ich mir jetzt auch gönne eben. Ja.
Und es muss ja auch nicht sich alles 360 Grad im Äußeren so von einem Moment auf den anderen nennen. Aber was du beschreibst, das ist eher so der Klick im Kopf, glaube ich, der da immens wichtig ist. Klingt total logisch und nachvollziehbar und simpel, aber es ist, glaube ich, super schwer.
Ja, nee, aber genau so ist es. Ich gebe dir völlig recht. Also es ist nicht, also alles, was ich bisher so in diesem, ja, in dieser Beschäftigung mit Sinn des Lebens oder auch dem, ja, so wie möchte ich mich ausrichten, entdeckt habe, das war jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Also aber nur als Beispiel, es sind sich mehr oder weniger alle einig, dass neben dieser Sinnerfahrung, die du halt durch Beruf und Projekte und was du so tust, diese Selbstwirksamkeitserfahrung, das ist ein zentrales Thema im Leben. Und das andere sind eben gelingende zwischenmenschliche Beziehungen. Ja? Also, dass du mit Leuten, die dir wichtig sind, gut klarkommst und dich mit denen verbunden fühlst. Und das war mir schon irgendwie klar. Wir waren Freunde und Kumpels, Familie. Das war mir schon immer wichtig. Aber es war für mich eher so ein Beiwerk. Also so, das hatte ich nicht auf der Prior-A-Liste irgendwie. Oder vielleicht schon, aber du weißt, was ich sagen will. Jetzt ist mir das einfach viel klarer und ich sehe es als Geschenk, wenn es eben gelingt, wenn man so einen Abend hat, wo man einen alten Kumpel getroffen hat und man geht dann selig zurück, weil es ein geiler Abend war. Es war lustig. Gab auch ein paar tiefgründige Gespräche und so. Das hätte ich früher, hätte mich auch drüber gefreut und heute sehe ich es wirklich als was, ja, das ist mir wichtiger als eine Reise irgendwo hin oder so, dass es sowas gibt, dass man von Menschen umgeben ist, die, wo man das Gefühl hat, da gibt es eine echte Verbindung und jetzt nicht nur irgendwie Networking oder Smalltalk und so weiter. Ja.
Da wächst man so rein und es ist dann da und das nimmt man oft so als gegeben hin, aber dass man da wirklich einen großen Einfluss drauf hat und auch wie das ausgestaltet ist, das muss man sich wirklich erstmal klar machen. Ja, das ist auch ein ganz spannender Gedanke. Freunde, ist sowieso ein gutes Stichwort. Du gehst mit deinem Leben jetzt anders um? Gehen die anderen Menschen auch mit dir anders um?
Ich glaube, dass es am Anfang schon ein bisschen so war, natürlich. Also es war dann schon so, also ich war der Erste jetzt in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, oder zumindest würde ich, zumindest einer der Ersten, dem jetzt sowas Krasses passiert ist. Natürlich haben, es waren schon auch, glaube ich, für viele so ein bisschen ein Aha-Moment, ja gut, es kann nicht ewig gut gehen, das war echt haarscharf, dass dann ein erster von uns gegangen wäre. Das war also schon ein großer Schockmoment, sowohl in der Familie als auch im Freundeskreis. Und dementsprechend würde ich auch sagen, ja, da gab es natürlich auch den einen oder anderen, der so ein bisschen vielleicht ja anders mit mir umgegangen ist seitdem, aber jetzt eher positiv. Also ich muss auch wirklich sagen, es war echt auch abgefahren, was ich da so an eben, da habe ich gemerkt, dass es doch einige in meinem Umfeld gibt, zu denen ich eine echte Verbindung eben offensichtlich hatte oder die mit mir mitgelitten haben, die sich wahnsinnig gefreut haben, als es dann wieder so positiv ausging. Und dann der nächste Schritt war halt dieses Thema, als ich für mich eben entschieden habe, dass ich ausschere aus der jetzt ganz klassischen, aus dem ganz klassischen Lebenswandelmodell, das und eben ja auch so meine Firma oder Anteile an der Firma verkauf und jetzt aus dem klassischen Karrieremodell eben raus will. Das haben ja auch viele gesagt, einige ziemlich cool, und ich glaube auch, aber auch so im Sinn von, würde ich jetzt nicht bringen oder viele, die sagen, also ich definiere mich so stark auch über Arbeit oder ich hänge da in Verpflichtungen, weil es die Familienfirma ist, die kann ich, wie soll ich da raus oder ich bin verbeamtet. Also es gibt ja tausend Gründe, warum man jetzt da keinen Bruch möchte. Das habe ich auch als, aber es war eben eine große Mischung aus Neugier, positivem Sentiment dazu, aber schon auch so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen Achselzucken mir fehlt jetzt der richtige Begriff, aber richtig verstanden. Und es gab sicherlich auch einen größeren Prozentsatz, die es nicht so ganz verstanden haben oder nicht so ganz nachvollziehen konnten, so meinen.
Aber es ist spannend, die Argumentationsbeispiele, die du jetzt gerade aufgezählt hast, wahrscheinlich hättest du das vorher genauso argumentiert, ne?
Absolut,
oder,
ja.
Das ist, wie kriegt man so einen Moment der Klarheit hin, ohne dass es gleich so nah an die Klippe geht? Ja. Und das ist eine ganz spannende Frage.
Na, also das finde ich eben, warum habe ich mich vorher nur so ganz am Rande mit dem Thema, nennen wir es jetzt Überbegriff gelingendes Leben oder was ist mir wichtig im Leben beschäftigt? Wieso habe ich das irgendwie, also ich glaube ja, dass da jeder auch so gewisse Prägungen einfach mit Prägungen unterwegs ist. Und bei mir ist das sicherlich auch so. Ein großer Teil meiner Familie ist so aus dem landwirtschaftlichen Umfeld. Da ist das Thema Arbeiten und Durchhalten. Und ich glaube auch sowas wie die Ernte für einen möglicherweise harten Winter einfahren und die Scheune voll machen und so für harte Zeiten. Das ist irgendwie wichtig. Und so war ich auch ein bisschen gepolt, glaube ich. Also so, und das ist ja auch nichts per se nichts Schlechtes. Bis zu einem gewissen Grad eben, glaube ich, ist es was Gutes. Aber ich glaube eben, dass man halt das hin und wieder mal überdenken muss. Bis wohin muss das gehen? Ist das wirklich das Wichtigste? Und das finde ich im Nachhinein, das ist das Einzige, wo ich sagen würde, das bereue ich ein bisschen, dass ich vorher da zu wenig mal irgendwie so ein philosophisches Wochenende oder sowas in der Richtung. Ne? Das wäre, glaube ich, was Interessantes gewesen. Oder man einfach mit so Typen zu sprechen, die da, das gibt ja viele, die, oder auch nur YouTube-Videos von Anselm Grün anzuschauen oder so, ne? Da gibt es ja genügend Ressourcen, um sich da Impulse zu holen eben.
Ja, ich meine, also du sagst es schon richtig, das ist ja ein Lebensentwurf und der hat seine Berechtigung und der ist für manche Menschen genau das Richtige und der war für lange Zeit für viele Menschen genau das Richtige, aber irgendwann kommt wahrscheinlich jeder, der so ein bisschen von Natur aus grübelt, auch an den Punkt, sich zu fragen, ist es mein Lebensentwurf, ne? Oder muss ich was nachsteuern? Ja. Und das hast du ganz deutlich gemacht, gut, ein bisschen von außen getriggert, aber ich finde es spannend, wie klar du jetzt heute bist und wie du da sagst, okay, du bist ja selber jetzt auch kein Philosoph, aber du hast dir jetzt jemanden gesucht, mit dem du philosophische Gespräche führst und Diskussionen führst. Kann man ja auch mal hier sagen, wir haben schon über dein Buch geredet, ne? Jetzt, wenn wir schon eine Kamera haben, hier, Der Pudel und der Kern. Das ist auch ein Podcast, also kann ich beides sehr empfehlen.
Danke.
Habe ich mir viele Sätze da rausgenommen, fand ich ganz spannend. Aber wir haben ausgemacht, dass wir Philosophie mal so ein bisschen zumindest ausklammern, weil wir vielleicht da mit deinem Podcast-Partner Albert noch mal tiefer einsteigen wollen. Ich hätte aber noch ein Thema, das ich ganz spannend finde. Ich habe dir erzählt, ich hatte ja auch quasi eine Nahtoderfahrung, wobei mir das, bevor ich dich jetzt kennengelernt habe, das war mir gar nicht so klar. Ich habe das gar nicht so als Nahtoderfahrung gesehen. Und jetzt habe ich heute nochmal ganz hart und lang darüber nachgedacht, was damals genau passiert ist und wie es mir ging. Und dann ist mir eingefallen, dass ich sogar eine außerkörperliche Erfahrung, ich hatte sogar so einen außerkörperlichen Moment in der Nacht, wo ich dann notoperiert wurde. Also
erzähl nochmal kurz. Also du hast mir schon mal skizziert, aber...
Ich hatte einen Motorradunfall, einen relativ schweren. Und ich habe da, also da fehlt mir nur ein Bruchteil von Sekunden. Den Rest habe ich sehr, sehr klar mitbekommen. Also mir hat ein Traktor die Vorfahrt genommen, ich wollte geradeaus drüber fahren, der wollte links abbiegen, kam mir entgegen, ist über meine Spur geschert und ich konnte nicht mehr bremsen. Und dann lag ich da auf der Straße, mein Bein war ausgekugelt, dabei war ein Stück vom Trochanter irgendwie abgerissen, mein Arm war gebrochen, mein Helm war vorne gespalten, der ganze Kopf, alles komplett in Mitleidenschaft gezogen. Also es war ganz, ganz schlimme innere Blutungen, ganz, ganz schlimme Verletzungen. Ich hatte dann auch einen sehr, sehr kompetenten Ersthelfer, also es war mitten im Dorf, auf der Dorfkreuzung, das hat sowieso jeder mitbekommen, war ganz schnell ganz viele Leute da.
Und die Geschwindigkeit waren so 50, 60 oder
ja,
so?
Ja, ein bisschen langsamer, ich habe noch ein bisschen gebremst, genau.
Echt, also, aber mit 40 kann man solche?
Also beim Auto wäre wahrscheinlich gar nicht so viel passiert, weil dann wäre ich drüber geflogen, aber Traktor ist eine Wand, ne?
Okay.
Also ja. Genau, und dann gab es am ersten Tag im Krankenhaus abends, dann gab es eine Notoperation, also da war es wirklich spitz auf knapp. So, da wurden meine Eltern schon angerufen und so ein bisschen vorgewarnt. Und dann war aber klar, okay, also der Junge kommt durch. Wir waren eine Woche insgesamt auf Intensivstation. Und dann hatte ich noch so ein paar Höhen und Tiefen in der Phase der Wiederherstellung. Also
wie lange hat das gedauert dann? Also wie lange warst du im Krankenhaus?
Also ich war 5 Wochen im Krankenhaus. Ich war dann nach der Intensiv in so einer Gesichtsklinik, wo die versucht haben, das alles wiederherzustellen. Und da habe ich dann Halluzinationen bekommen.
Okay.
Also da, also ist bei solchen Traumata auch wohl üblich, dass das ab und zu mal passiert.
Also nicht von Medikamenten, sondern
nicht von Medikamenten. Ich dachte auch immer, das war so die Umstellung von Intensiv auf normale Station, die Medikamente, aber es waren wahrscheinlich eher sowas wie Schwellungen im Kopf, das Traumata.
Ja.
Also da hatte ich wirklich handfeste Halluzinationen mit Todesangst, wo ich dann auch am Ende wurde ich in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen und ans Bett gefesselt für eine Nacht.
Krass.
Weil das wirklich so schlimm wurde.
Okay.
Und worauf ich jetzt aber eigentlich hinaus will, ist spannend, du hast vorhin das so ganz nebensächlich gesagt, du hast das nicht als Trauma abgespeichert, du hast das als was Positives abgespeichert. Und das habe ich auch. Und ich kann bis heute nicht ganz erklären, warum, aber diese ganze Erfahrung, die war in dem Moment ganz, ganz schrecklich, aber ich habe so viele positive Momente da rausgezogen, so viele positive Erinnerungen, die irgendwie da dranhängen, so viel Aufmerksamkeit später auch bekommen, dass ich irgendwie, das für mich, das ist eine Party-Anekdote oft. Ja? Also wenn ich Leute erschüttern will, dann sage ich, hey, ich war schon mal eine Nacht ans Bett gefesselt in der Klapsmühle, so, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber... Ich finde es spannend, dass du das auch so eigentlich eine schreckliche, also ganz, ganz schlimme Erfahrung festzustellen, wie verwundbar man ist und dass man fast aus dem Leben gekegelt worden wäre, ohne Vorwarnung, ohne irgendwas. Wenn man sich verwundbar fühlt, war alles bei mir genauso und das aber dann als was Positives mitzunehmen. So, warum, wie funktioniert das? Das finde ich spannend.
Ja, also habe ich natürlich auch keine Antwort drauf, aber ich habe natürlich jetzt, als ich das gehört habe von dir und klar, weil du jetzt auch wieder völlig hergestellt mir gegenüber sitzt, habe ich es ja auch eher so in der Wahrnehmung, ja, hat er halt ein Riesenglück gehabt, der Jürgen.
Ja.
Ne? Und so musst du es, glaube ich, ja letztlich auch sehen, dass du da so knapp am Tod vorbeigeschrammt bist. Und das wäre ein sehr junger Tod dann ja eben noch dazu gewesen. Und auch so ein bisschen bei Motorradunfällen hat man ja immer so auch zusätzlich dieses, musste das denn sein, musste der unbedingt Motorrad fahren, nur so dieses Unnötige.
Ja.
Was ja auch nicht ganz gerechtfertigt ist, weil ich finde Motorradfahren an sich auch eine coole Beschäftigung.
Also das wäre jetzt nochmal eine längere Diskussion.
Mhm.
Ja, natürlich ist es ein anderes Risiko, aber da gibt es auch ganz andere Themen.
Ja, und aber... trotzdem finde ich, dass man sowas eben als, ja, als ein positives Momentum sehen muss, als Glück, was man gehabt hat und ja auch Glück, dass dann da so kompetente Ärzte einen da wieder so ohne zumindest äußerlich sichtbare Probleme oder bleibende Schäden wieder zusammengepflegt haben. Also insofern glaube ich, dass man es wie immer, also das liegt dann an seiner eigenen Macht, wie man auf Dinge draufschaut und ob du eine Sache als, ob du eine Katastrophe für dich eben zu einem Glück uminterpretieren kannst, weil du eben darüber verstanden hast oder das Leben anders aufs Leben blickst oder sich vielleicht auch irgendwelche Themen ergeben haben, wie du lernst irgendjemanden im Krankenhaus kennen und so, ne? Also auch da gibt's ja, überblickt ja niemand, ob das, was du aktuell eher so als Katastrophe empfindest, ob das vielleicht in Wahrheit in 3 Jahre später das Glück deines Lebens eben ist, ja. Und so muss man es, denke ich, sehen. Aber noch ein Punkt, den du auch gerade genannt hast. Also ich kenne es von mir ein bisschen. Ich muss da auch einen Ticken aufpassen, dass ich erstens die Leute nicht zu sehr schocke mit meiner Geschichte. Also es ist mir auch schon 1-2 Mal passiert, dass ich das so halt erzählt habe. Und auch bei einer Party und so, was einfach nicht angebracht war. Also nicht jeder will solche krassen Geschichten hören. Zum einen und zum anderen auch, dass man selber halt natürlich nicht so ein bisschen in die Schiene kommt, das zu vermarkten. Also damit meine ich jetzt mich, ne? Also ich will auch schauen, dass ich jetzt nicht zu offensiv jetzt darauf reduziert werde, der Typ, der schon tot war oder so, so zu vermarkten als Label. Das ist natürlich, muss man auch ein bisschen aufpassen eben, dass das nicht kein Overselling oder sowas mit dem Thema passiert, weil dafür einfach ist dann auch irgendwie mit dem Thema nicht gerecht, ne, wenn man es mehr so als Marketing-Tool oder sowas nutzt.
Ja, das stimmt. Ne? Aber gut, da kann man sicherlich auch, das ist sehr subjektiv, ne, wie andere Leute das wahrnehmen, das hat man dann auch nur ein Stück weit in der Hand. Aber da fühle ich mich auch so ein bisschen ertappt. Natürlich habe ich das auch lange, lange immer gern benutzt, so als eine aufmerksamkeitsstarke Anekdote ist. Mhm. Ich war dann 18 und wenn man da Leute kennenlernt, dann ist das eine coole Geschichte. Also sicherlich bin ich in die Falle getappt, ja.
Aber also abgefahrenerweise mein Sohn, der ist jetzt 16, er hat so einen 125er Führerschein gemacht, da hat er so eine 125er Vespa und hat jetzt am 10. Tag, ne, oder 8. oder 9. Tag nach dem Führerschein direkt einen ersten, auch einen heftigeren Unfall, also in einer Kurve, in der 30er-Zone 60 gefahren, Kurve falsch eingeschätzt, geradeaus, die Vespa ist am Verkehrsschild zerschellt, er zum Glück vorher abgeworfen. Aber auch da, also da sieht man natürlich so einen Jugendlicher, der geht damit ganz anders um. Der hat sich kurz geschüttelt und dann saß auch ruckzuck wieder auf der anderen Vespa, die von seinem Bruder, und es fährt wieder. Aber trotzdem kommt es mir so vor, dass er da schon auch was mitgenommen
hat. Ja, natürlich löst das was aus. Also das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Die sagen natürlich in der Fahrschule und in der Familie alle vorher, genau wie du, ne, das ist Butter, das ist ein Risiko, sei vorsichtig. Aber das verinnerlichst du in dem Moment nicht. Das verinnerlichst du, wenn dir was passiert. Und trotzdem, und das ist auch skurril, du hast vorhin gesagt, du hast dann gemerkt, du bist nicht mehr unverwundbar. Bei mir hat dieses Gefühl der Unverwundbarkeit noch lange, lange danach angehalten. Also für mich war das erst so, dass das so ein Glück war, das habe ich erst Jahre später für mich so angenommen. Ich habe lange, lange stand ich eher so innerlich auf dem Punkt, naja, mir passiert ja nichts, ne? So, ich bin der Main Character in meinem, also es hätte jetzt nicht vorbei sein können. Ne? Also dieses Unverwundbarkeitsgefühl, das hat sogar bis über diesen Unfall hinaus noch einige Jahre angehalten. Mhm. Also wie knapp und wie glücklich ich mich schätze. Also das mit der Nachspielzeit und der Zugabe finde ich einen schönen Gedanken. Da muss ich mal drauf rumdenken, ob ich das auch so sehe mittlerweile. Aber ich nehme das jetzt schon auch als Glück mit und als Chance und als wichtiges Learning für mich und mein Leben, auch Dinge anders zu sehen und Dinge anders abzuspeichern. Cool, also wir kommen jetzt schon auf die philosophische Schiene, merke ich. Das würde ich gerne nochmal in der zweiten Aufnahme mit dir durchsprechen. Wir haben aber auch ausgemacht, dass wir uns mal noch, weil ich ja eigentlich den Leuten versprochen habe, dass wir jede Folge 3 von meinen Fragen durchsprechen. Jetzt würde ich dir als Gast die Auswahl der Fragen überlassen, wenn du noch Lust hast.
Gerne, ja klar.
Darfst du dir drei Karten, 3 Fragen aussuchen, die wir jetzt dann, müssen wir mal gucken, wer sie dann beantwortet, beide gegenseitig? Oder
ziehst du die?
Worüber du gerne reden würdest.
Okay, wie blickst du auf den Tod, haben wir schon so ein bisschen
beantwortet, würde ich sagen. Ne? Ja.
als, okay, ich habe hier eine Frage, die bezieht sich jetzt eher auf dich und vielleicht ja auch auf euer Schmerzensthema. Was, also das ist die Frage aus der Kategorie Angehörige offensichtlich. Und da steht, was hast du gedacht, als du von meiner Erkrankung erfahren hast? Und das verstehe ich jetzt ja so, was ich, als ich von deiner Erkrankung gehört habe.
Ja, können wir gerne, genau. Das Angehörige ist eigentlich dann die eine Kategorie, die ich als Schmerzpatient dann meinen Menschen um mich herum stellen will. Aber es wäre in dem Fall, wärst du das.
Ich bin kein Angehöriger, aber zumindest bin ich im Podcast.
Genau, in dem Fall bist du das.
Oder Gast. Ja, und da, ehrlich gesagt, das fand ich schon, also das ganze Thema Schmerz, also dein Podcast heißt ja Schmerzenssache und chronische Schmerzpatienten, habe ich jetzt nicht so konkret in meinem Umfeld, dass ich sagen würde, da hätte ich mich jetzt schon mal ausführlich damit beschäftigt und ich fand es dann tatsächlich eine, und ich muss jetzt, ja, also fand es eine abgefahrene Vorstellung, die man, glaube ich, selber nicht so bis ins Letzte nachvollziehen kann. Mhm. Also mir kommt so vor, wenn man jetzt von jemandem hört, der hat Rückenschmerzen oder so, ja, nicht schön, aber so schlimm wird es schon auch nicht sein. Das ist so ein bisschen die Vorstellung. Also es ist eine von diesen, oder chronischer Schmerz, könnte ich mir vorstellen, auch Migräne zum Beispiel, wenn man davon hört, was dein Leben einerseits sehr heftig beeinflussen kann und natürlich auch vor fundamentale Probleme stellt. Und ich habe mich dann halt eben gefragt, wie man damit umgehen kann, also einerseits für sich und aber auch dann nach außen, dass die Leute verstehen, wie man da vielleicht ja auch in gewisser Weise gehandicapt ist und bestimmte Sachen so nicht machen kann, dass andere machen können. Also das hat mich schon so ein bisschen umgetrieben, dieses, weil ich mich vorher einfach nicht damit beschäftigt habe. Und ganz konkret, meine Nachbarin ist eben eine 89-jährige Frau, mit der ich ein sehr gutes Verhältnis habe. Und die jetzt eben seit 2-3 Jahren heftige chronische Schmerzen hat. Da ist irgendwie ein Muskel abgerissen, dadurch ist alles anders ausgerichtet. Und da habe ich mich auch dabei ertappt, dass ich gesagt habe, na gut, ja, die ist halt 89. Aber nee, es ist natürlich gerade in dem Alter, und dann sind diese Sprüche vermutlich ganz schwierig. Also ich habe es natürlich nicht gesagt, aber es zu denken ist ja schon eigentlich ungerecht.
Tappt,
oder?
Ja, aber man tappt in die Falle. Also passiert mir auch nach wie vor.
Ja, und insofern, ich habe natürlich jetzt erst darüber nachgedacht, was mache ich jetzt im Podcast Schmerzenssache, kann ich da ein sinnvoller Gast sein? Habe dann aber eben gedacht, dass das jetzt im Sinn von gelingendes Leben, das ist ja schon ein sehr schwerwiegender Einfluss, kann ein sehr schwerwiegender Einflussfaktor sein, wo du sagst, ist es dann überhaupt möglich? Kannst du den Moment noch genießen? Sagen wir, ich strebe ja zum Beispiel auch nach schönen Momenten in der Natur. Man hat eine schöne Wanderung. Aber wenn du dann gleichzeitig heftige Rückenschmerzen oder was auch immer hast, kannst du die Natur dann noch so unvoreingenommen überhaupt genießen und so? Habe ich mich gefragt. Und dann aber vielleicht, aber das ist jetzt als Nicht-Experte dahingesprochen, vielleicht gibt es da ja auch Möglichkeiten, sich da philosophisch damit so auseinanderzusetzen, dass man das vielleicht trotzdem genießen kann, dass man diesen negativen Einflussfaktor zumindest lindern könnte oder so. Also ich könnte mir vorstellen, dass da das Thema Philosophie oder praktische Philosophie auch, also da geht es ja darum, seine Gedanken positiv zu beeinflussen, jetzt ohne sich irgendwas schön zu reden. Und da haben ja die alten Philosophen auch viele spannende Ansätze dafür entwickelt, auch gerade die Stoiker, was kannst du beeinflussen, was musst du akzeptieren. Ja. Also und dann habe ich dann doch wieder so viel Bezug dazu gesehen, dass ich das Thema Schmerzen und chronische Schmerzen als, ja, spannend klingt für dich jetzt vermutlich doof, aber
Doof. Freue ich mich ja, dass es bei dir so ein Gedankengang auslöst, weil ich habe tatsächlich, dein Buch zur Hand genommen in den letzten Tagen und Wochen und da immer wieder drin rumgeblättert. Ich habe nicht am Stück gelesen, aber ich habe immer wieder so kapitelweise, abschnittsweise, und da sind so viele Gedanken drin, die ich für mich in der Jahre dieser Schmerzkrankheit jetzt erarbeitet habe, so, dass man sich auf Dinge fokussiert, die man ändern kann und eben nicht auf die Dinge, die man nicht ändern kann, dass man Dinge einfach versucht, anders abzuspeichern. Also es geht so weit, dass mich eine Verhaltenstherapeutin mal nach Hause geschickt hat mit den Worten, Herr Kraus, ich kann Ihnen nichts mehr beibringen. Und ganz viel davon ist aber in eurem philosophischen Buch drin. Also ganz viel davon sind einfach Dinge in deinem Kopf. Also ein Zitat, das mich da immer treibt, ist, Schmerz ist unausweichlich, aber Leiden ist optional.
Mhm.
Und das finde ich, bringt das ganz gut auf den Punkt.
Ja.
Also bin ich voll bei dir. Das ist ein sehr, sehr philosophisches Thema.
Und die Verhaltenstherapie basiert ja übrigens auf den Stoikern, ne? Also Albert Ellis hat ja ganz viel jetzt von Epiktet und Konsorten übernommen, was Jahrtausende altes Menschheits- oder Weisheitswissen eben ist. Wie gehst du mit eben genau, weil natürlich gab es damals wahrscheinlich noch viel mehr, als weil die medizinische Versorgung eine andere war. Das Thema Leiden durch Schmerzen war sicherlich damals weit verbreitet. Ja.
Genau, aber um deine Frage, die du dir gestellt hast, ich weiß nicht, ob du sie mir gestellt hast, noch zu beantworten. Also natürlich kann ich auch schöne Momente noch wertschätzen, vielleicht sogar mehr als vorher. Aber es ist oft mit einem anderen Vorlauf und einem anderen Anlauf und Überbau irgendwie verbunden. Also Ausflüge in die Natur sind jetzt nicht so, jetzt habe ich Bock, jetzt laufe ich los, sondern es hat immer ein bisschen Planung und Vorlauf und ich muss meine Tabletten mitnehmen und da brauche ich mir das heute zu. Und also der Gedankenkreisel, so den werde ich nicht los. Aber das macht dann den Moment manchmal sogar noch bewusster.
Okay.
Jetzt hat's gebimmelt, aber das schneiden wir hoffentlich raus.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Das ist ja das echte Leben, in dem wir hier
genau.
sitzen. Wirklich ein cooles Studio, was ihr hier habt. Also gefällt mir ausgesprochen gut.
Genau, da kann ich gerne den Link in die Show Notes packen, wenn ihr das kann man mieten von meinem guten Freund Nando. Das mache ich gerne nochmal dann gesondert etwas Werbung für.
Ja, also wirklich sensationell. Eines der coolsten Studios, in denen ich bisher war.
Schön.
Dann zweite Karte.
Ja, gerne.
Ich habe jetzt so ein bisschen random rausgesucht. Ja. Diesmal Kategorie Soziales. Und die Frage lautet, wie häufig hast du das Gefühl, dass du dich rechtfertigen musst? Klar, also diese Frage richtet sich jetzt, wenn ich es richtig einordne, auch wieder an Schmerzpatienten, was ich jetzt ja in dem Sinn nicht bin. Aber für mich jetzt trotzdem kann ich die Frage für
unbedingt
mich jetzt beantworten. Und kennt ja jeder von sich so ein bisschen, wenn er das Gefühl hat, er macht jetzt so ein bisschen was anders als andere. Und das hatte ich halt jetzt die letzten 3 Jahre, wo ich dann jetzt nicht so einen ganz klassischen Beruf nachgegangen bin. Und so zum Beispiel, ich wohne in so einem Rhein-Endhaus und habe dann halt gemütlich erstmal, wenn alle anderen zur Schule, zur Arbeit und sonst hier unterwegs waren, wenn ich dann da sitze und meine Zeitung lese, und mir gegenüber wohnt ein sehr netter Nachbar, Chinese, wo ich manchmal so ein bisschen, da hatte ich manchmal das Gefühl, denkt der wohl jetzt von mir, dass der da jetzt in der Sonne sitzt und Zeitung liest, früh um 9:30 oder so. Also, damit nicht kein falscher Eindruck entsteht, ich arbeite halt so, wie es gerade irgendwie reinpasst und so, ne? Habe halt so, gönnen mir halt da gewisse Freiheiten gerade, oder wenn das Wetter schön ist, dann gehe ich halt wandern oder genieße auch eben dann, versuche ich das Leben immer wieder Oasen des Lebensgenusses einzubauen. Und da habe ich am Anfang immer noch so ein bisschen das Gefühl gehabt, da muss ich mich jetzt rechtfertigen, weil ich ja die letzten 21 Jahre so hart gearbeitet habe, ist es doch jetzt mal kurz okay, wenn ich es mir jetzt mal gut gehen lasse und so. Und dieses Gefühl nimmt stetig ab. Also da würde ich sagen, dieses Gefühl, ich muss mich irgendjemand gegenüber rechtfertigen, wie ich es anstelle, das sehe ich eigentlich gar nicht mehr so. Sondern ich sehe es eigentlich eher so, dass ich es gerade cool finde, wenn es jetzt nicht so ist, wie es alle machen, sondern wenn es halt so ist, wie ich mir das jetzt zurechtgebogen habe in meinem. Und da gab es einen entscheidenden Satz von einer früheren Kollegin, die hatte eben einen Vater, und der habe ich das halt mal so erzählt, dass ich so das Gefühl habe, ich komme mir da so ein bisschen komisch vor, oder man hat so das Gefühl, wem auch immer gegenüber müsste ich mich dafür rechtfertigen, meint sie. Also versteht sie gar nicht. Sie hatte auch so einen Vater, der hatte jetzt nicht so einen ganz klassischen Job, aber das fand sie eigentlich irgendwie eher cool, dass der halt sein Ding so gemacht hat und sein Leben so aufgesetzt hat, dass es für ihn funktioniert hat und nicht, dass es irgendwie fürs System funktioniert hat und so.
Ja. Aber da siehst du, Rechtfertigung ist auch was das liegt vollkommen in deinem Ermessen. Ob du Rechtfertigung verspürst oder, also kaum jemand geht auf dich zu und sagt, rechtfertige dich dafür, dass du jetzt vormittags mit dem Hund im Wald bist. So, ne? Aber trotzdem, also ich kann es noch nicht ganz abstreifen, dieses Gefühl. Ich meine, in Zeiten von hybridem Arbeiten müsste ich mich eigentlich auch nicht dafür rechtfertigen, dass ich Arzttermine vormittags habe oder dass ich mit dem Hund rausgehe oder dass ich mich mittags mal eine halbe Stunde hinlege, sondern meine Arbeit mache ich dann trotzdem halt zu anderen Zeiten, aber trotzdem, dieses Gefühl wird man nicht los.
Ja.
Das ist oder nicht so einfach.
Ja, mittlerweile habe ich sogar eher das Gefühl, dass das schwingt so ein bisschen um, dass die Leute es halt auch interessant finden oder dass man so auch dafür mal für ein Projekt gebucht wird, weil sie mal so ein bisschen so eine ganz andere Sichtweise drauf wollen oder einen anderen Lebensentwurf oder so da integrieren wollen. Und das finde ich dann auch wieder abgefahren, dass man so, dass es gar nicht so viel braucht, um schon als bunter Hund wahrgenommen zu werden eben und so, ne?
Ja, also ich hoffe da, ja, das ist spannend, so habe ich es gar nicht gesehen. Ich hoffe da so ein bisschen durch das Ausbrechen den Grundstein für meine Kinder und die nächste Generation dann auch zu legen, dafür, dass die das vielleicht als normaler, also ich meine, die kennen natürlich auch meine Situation und wissen, warum das so ist und warum ich mir mehr Freiheiten nehme. Aber ich hoffe, dass sie das, was sie mitnehmen, eigentlich das ist, hey, man kann sich sein Arbeitsleben auch frei gestalten. Und ich glaube, die nächste Generation ist da auf einem besseren Weg als wir ja. damals gestartet sind.
Aber jetzt, man könnte die Frage ja auch dir stellen. Also ich verstehe, du hast schon noch zu oft das Gefühl, ja. dich rechtfertigen zu müssen. Eben.
Ja. Ja. Oder auch mich rechtfertigen vielleicht auch zu wollen, weil mir ist durchaus bewusst, dass das viele von mir gar nicht erwarten, weil also eigentlich mache ich ja den Podcast und eigentlich gehe ich super offensiv mit meinem Thema um mich nicht rechtfertigen zu müssen, wenn es hart auf hart kommt, ne? Sondern ich kann sehr, sehr offen zu meinen Vorgesetzten oder was auch immer gehen und kann sagen, hey, ich bin chronischer Schmerzpatient, das wisst ihr alle, ihr wisst, wie es mir geht, das ist jetzt so, so und so und das brauche ich. So, also habe ich überhaupt kein Problem damit, aber trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass ich das muss, dass ich das nochmal so, ich habe jetzt hier diese Einschränkung, deswegen, also das kann ich nicht abstreifen, obwohl mir bewusst ist, dass es eigentlich blöd ist und eigentlich nur in meinem Kopf.
Ich kann mir halt vorstellen, aber so kommst du mir ja auch vor, dass da halt auch dieses Thema komplette Offenheit, also das finde ich, habe ich auch festgestellt, also man muss eher ein bisschen schauen, dass man nicht zu, also da gibt es natürlich auch, ist natürlich auch ein schmaler Grad, nicht jeden, also es geht nicht um Selbstentblößung oder so, ne? Aber komplette Offenheit mit dem, was man, bis wohin man irgendwie leisten kann oder wo man eben andere Strukturen braucht, und das betrifft ja alles im Leben. Also ob du jetzt Schmerzpatient bist oder ob du mit deinen Kindern irgendwie, die haben gerade eine Krise in der Schule und du musst da mehr Präsenz zeigen oder so. Es kann ja 1000 Gründe geben. Ich finde, dass da, wenn man sowas offen anspricht und wenn man halt auch zeigt, wie man bei anderer Gelegenheit das wieder aufholt oder wo man halt, ich könnte mir vorstellen, was du jetzt mit Podcast und sonst wie als Skills dir angeeignet hast, ist ja sicher auch spannend für deinen Arbeitgeber oder für...
Ja, also auf der anderen Seite, das habe ich auch schon öfter mal in dem Podcast thematisiert. Daraus ist bei mir auch so ein sehr, vielleicht schon ein übertriebener Anspruch an meine Arbeit entstanden. Ne? Also eigentlich durch meine Einschränkung lasse ich nicht für mich nicht gelten, dass ich weniger oder schlechtere Arbeit abliefere, sondern eigentlich im Gegenteil. Ich möchte eigentlich über der Kritik stehen. Ich möchte eigentlich nie diesen Vorwurf aufkommen lassen, naja, weil der Schmerzpatient ist klar, dass der das Projekt jetzt nicht schafft oder so. Ne? Also von daher bin ich eigentlich eher überambitioniert, was gar nicht immer gesund ist und gar nicht immer gut tut. Also das ist auch Teil der Wahrheit. Ne? Das da hängt aber sicherlich auch damit zusammen, dass ich dieses Gefühl der Rechtfertigung nicht abstreifen kann.
Ja. Ich finde ja, man muss sich da, aber das meine ich, beziehe ich jetzt weniger auf dich oder deinen Arbeitgeber, sondern das sage ich jetzt übergreifend und als Beispiel eben einen guten Freund von mir, der auch im Agenturumfeld unterwegs war und dann einen Hirntumor hatte und dadurch schon auch, also sich erst wieder, also krasses Stehaufmännchen, sich wieder zurückgekämpft hat und dann noch 2, 3, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, also jedenfalls eine ganze Weile noch wieder als Agenturgeschäftsführer zurückgekehrt ist. Und das hat auch irgendwie gut funktioniert, aber der ist jetzt eher so ins Stiftungsumfeld gewechselt und bringt da halt, und ich habe so das Gefühl, der ist jetzt wieder so ein richtiger Fisch im Wasser, wo er halt seine Marketing-Skills in dieses Stiftungsumfeld einbringt. Und insofern würde ich sagen, man muss sich dann halt irgendwann auch das suchen, wo man so richtig als fehlendes Puzzlestück reinpasst mit seiner Gesamtgeschichte oder mit seiner Gesamtkonstellation. Also insofern, ich finde, da muss es halt irgendwie hingehen, dass man versucht eben gar nicht, dass man nicht in der Struktur arbeitet, wo man sich für irgendwas rechtfertigen muss, sondern wo man all das, was man mitbringt, halt voll einbringen kann eben. Also da ist der Kollege, hat sogar auch einen Nürnberg-Bezug, da ist ja ein echtes Beispiel für mich oder ein Vorbild, dass du halt schauen musst, wo passt du wirklich gut rein. Ja. Okay, und jetzt nochmal letzte, dritte Frage.
Ja.
Das ist aus der Kategorie Alltägliches. Und sie heißt, welche kleinen Routinen geben dir Struktur und Halt im Alltag? Hast du Hilfsmittel oder Tools? Also ich glaube, unabhängig davon, ob es jetzt um Schmerzen oder um überhaupt darum geht, wie strukturiere ich meinen Tag oder wie tue ich mir mehrfach am Tag was Gutes, weil das Thema Selbstfürsorge war zum Beispiel auch was, was ich vorher wirklich, also den Begriff kannte ich noch nicht mal. Ja, das liegt einfach daran, finde ich, weil einem da auch zu wenig mitgegeben wird in der Schule, wo du also so ein Fach, oder nicht nur in der Schule, sondern so die ganze Kategorie, wie solltest du denn deinen Tag gestalten, dass du gesund bleibst, dass du physisch, aber auch psychisch gesund bleibst und so, das kommt meiner Meinung nach bei uns viel zu kurz. Da haben die Japaner, die Chinesen und so, die sind da viel weiter. Eben sowas wie, und das jetzt komme ich zu meiner Antwort, sowas wie Meditation, sowas wie einen vielleicht täglichen Spaziergang. Also ich habe für mich das gesamte Thema moderates Ausdauertraining auch aus der Reha mitgenommen. Also seit ungefähr 13, 14 Jahren, da gab es wohl so eine Durchbruchstudie, ich glaube von der Uni Leipzig, wo mittlerweile völlig klar ist, es geht überhaupt nicht um das Thema High Intensity oder irgendwas, sondern moderates Ausdauertraining reduziert deine Gesundheitsrisiken in allen Lebensbereichen, also kardiovaskuläre Risiken, onkologische Risiken. Mhm. Das Thema für die psychische Gesundheit ist es wahnsinnig wichtig, jeden Tag so eine halbe Stunde in diesem Frequenzbereich von 120, 130 Pulsschläge oder Herzschläge auf einen Crosstrainer mit ambitionierten Laufen, also sprich nicht krasses Joggen, sondern einfach ein bisschen zügigeres Laufen, Fahrradfahren. Das, wenn man das einbaut, und das versuche ich tatsächlich, mindestens eine halbe Stunde, eher dreiviertel Stunde, jeden Tag zum durchzuhalten. Und dann noch wirklich auch noch mein Podcast-Kollege Albert Kitzer eben, mit dem ich, das ist der Philosoph, mit dem ich den Podcast mache, der hatte auch massive Schmerzen und der hat, also bei dem gab es eine krasse OP und hatte 2 Jahre lang massivste Schmerzen und ist über das Thema Atemübungen, die haben ihm extrem gut getan. Okay. Ich habe leider den Namen wieder vergessen, weil wir können es, ich gebe dir jetzt für die Shownotes dann nochmal mit. Der macht das täglich, einfach, und ich glaube, dass das Thema Atmen eine Riesenressource ist, jetzt gar nicht nur für Schmerzen, sondern insgesamt, und damit es einem besser geht, weil du damit deinem Körper halt einfach mit dieser extremen Sauerstoffzufuhr halt erstmal was sehr Gutes tust. Und das versuche ich, das schaffe ich nicht ganz täglich, aber das versuche ich so 2-3 Mal die Woche hinzukriegen. Also Meditation, moderates Ausdauertraining und wenn ich mich durchringen kann, weil es schon eine aufwendige Übung ist, die aber jetzt jeder machen kann und du brauchst nicht viel dafür, ne? Dann mache ich eben noch so eine Atemübung.
Okay, krass. Ich hätte jetzt gedacht, so Atem oder Meditation ist dann schon sehr, sehr nahe beieinander, aber das hast
würde
du nochmal.
Würde ich sagen, es ist nochmal, also klar hat es auch so ein bisschen meditative Elemente, ja. Aber es ist eigentlich eher eine rein körperliche Übung.
Spannend.
Und also es war bei uns so, ich habe gemerkt, wie gut es mir tut, als wir haben das einmal, weil wir beide so ein bisschen abgeschlafft waren vor einer Podcastaufnahme und dann haben wir die zusammen gemacht, es dauert so 10, 12 Minuten und danach, nach dieser Aufnahme hat uns unsere Producerin angerufen, was war mit euch los, ihr wart ja außergewöhnlich gut drauf, eure Stimmen klangen ganz anders und so. Und da habe ich gemerkt, welchen Impact diese Atemübung eben hat. Ja. Und der Albert hat sie wirklich, und das ist ja vielleicht insofern interessant für die Zuhörer und Zuschauer, der hat die wirklich als Anti-Schmerz, also dem ging es 2 Jahre richtig, mit chronischen Schmerzen auch richtig schlecht. Und er meinte 2 Wochen und dann war er wie, bei ihm war es wie geheilt eben. Ja.
Okay, verrückt.
Ja. Also insofern, ich gebe dir den YouTube-Link vor.
Ja, unbedingt. Bin ich mal gespannt. Also ja, ich kann mir vorstellen, so gerade dieses Aufmerksamkeit richten, dass das natürlich ganz viel macht, ne, über Atmung. Aber wie gesagt, da bin ich eigentlich schon fast bei Meditation. Das Atmen selber nochmal so viel mit einem macht, ja. Spannend.
Ja, du pumpst halt einfach krass Sauerstoff in dich rein. Also es sind dann so verschiedene Haltungen, die da deine Lungen öffnen sollen, dass die möglichst aufnahmefähig sind und ja. Genau, aber das soll dir der Albert dann erzählen, wenn ihr
Da frage ich ihn dann auf jeden Fall, genau. Super, ey, das hat besser funktioniert, als ich gedacht hätte.
Ja, ich finde es auch cool, das ist ein schönes Element, ehrlich
dem
gesagt.
Dem Gast die Fragen zu überlassen, finde ich, das würde ich auf jeden Fall mal nochmal ausprobieren.
Achso, hättest du sie vorlesen wollen? Nee.
Das war jetzt schon wow. Okay, aber die Auswahl wollte ich unbedingt dir überlassen, dass du noch ein bisschen steuern kannst, worüber wir hier reden. Mhm. Dann glaube ich, sind wir für heute durch. Jan, vielen, vielen Dank. Das hat mir enorm viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass wir zusammen am Mikro sitzen. Ich will mich jetzt nicht bei euch einladen, aber wenn ihr mal über chronische Schmerzen philosophieren wollt, gerne. Höre ich mir aber auch gerne an, wenn ihr das tut.
Ohne mich. Nee, super. Also erstmal, also herzlichen Dank für die Einladung. Ich fand es wirklich auch sehr cool, mit dir zu diskutieren und spannend, sich mal in dieses Thema auch mit reinzudenken. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Okay. Und dann bleibt mir noch zu sagen, schmerzliche Grüße und dann sehen und hören wir uns hoffentlich in 2 Wochen wieder.
Macht's gut.
Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ja, mega.
Danke dir.
Danke dir.